Diese Folge wird präsentiert von euch, den Hörern und Hörerinnen. Richtig gehört. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung auf Patreon. Das ist ein privates Projekt und bisher fast werbefrei. Und damit es auch noch lange so bleibt, unterstützt uns doch bitte auf unserer Crowdfunding-Aktion patreon.com/insertmoin, falls ihr eben noch nicht dazugehört. Jeder Beitrag hilft und trägt dazu bei, dass dieses Projekt noch lange, lange weiterläuft. Vielen, vielen lieben Dank an die über 350 Patreons, die bis jetzt uns so tatkräftig unterstützen. Und vielleicht werden es ja noch ein paar mehr. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Wunderschönen guten Morgen, ich bin der Manu. Ihr hört Insert Moin, bei mir meine zwei besten, allerbesten Podcast-Freunde. Guten Morgen Daniel, guten Morgen Micha.
Guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
Ich bin so glücklich, dass wir mal wieder zu dritt podcasten. Das kam in letzter Zeit erstaunlich wenig vor.
Ja, wenn wir jetzt die Folge heute dann abschließen, dann werden wir auch wissen, warum wahrscheinlich.
Immer dieser Zwiesaat? Zwiespalt?
Zwieback.
Nein. Zwieback. Immer diese Zwiebackkrümel.
Zwietracht säen, denn.
Zwietracht, Podcast, danke.
Mit Podcaster. Ja. Ja, weiß ich, was du meinst. Ja, ich kann da nur Zwietracht säen, weil dieses, hey, wir haben kein Thema für morgen. Kommt mal alle schnell online, lasst uns casten.
Das schneide ich raus. Achso. Wir haben ein super Thema vorbereitet.
Nämlich. Ja, echt? Okay. Ja. Bitte weihe uns ein.
Das Thema ist, mich würde interessieren, auf was wir oder ihr zwei euch freut dieses Jahr noch. Es gibt so einen heißen Spieleherbst, der jetzt eingeläutet wird. Wir haben es ja so in den bei uns im Skype und im Chat und so immer so, was, das ist auch schon raus? Verdammt, wann sollen wir das denn spielen? Und das Muster kam und was, nächste Woche kommt schon hier dieses Spiel. Dass ich gedacht habe, lass uns das doch in einen Podcast gießen und lass uns ein bisschen darüber brunchen, welche Spiele denn jetzt noch so kommen, über was wir uns freuen, was uns vielleicht nicht so interessiert. Und der Micha hat bestimmt auch wieder so ein paar skurrile Perlen dabei.
So Badeperlen. Ja. Ist das jetzt ein sexistischer Spruch?
Ich wusste jetzt auch nicht, wie ich darauf reagieren sollte, aber ich sage, ich nick einfach mal und sage
ja. In dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, wusste ich, das war ein Fehler.
Ja, da hast du dir aber was ganz Innovatives ausgedacht als Thema. Vorschau auf den und vor allem heißer Spieleherbst.
Ja, super.
Heißer
Herbst,
das ist so eine das Phrasendreschen.
Das ist echt die Phrase. Ja. Schlechthin.
Ja. Ich werde ja sowieso nur noch gedisst von euch, seit ich einen PC habe.
Stimmt.
Ich muss das noch veröffentlichen, dieser Chat. Ich war gar nicht im Chat und ihr habt abgelästert über meine PC-Aufrüstorgie.
Ja, und warum warst du nicht im Chat? Weil du wieder offline warst, weil du irgendwas updaten musstest und deswegen gleich nach 2 Minuten neu gestartet hast.
Während wir hier im Podcast läuft bestimmt parallel noch irgendein Grafikbenchmark oder so.
Genau. Ich lass den ganzen Tag, ich ergötze mich den ganzen Tag nur an den 3D-Benchmarks. Ja. Nein. Wo fangen wir an?
Die Frage ist doch tatsächlich, ist denn der Spieleherbst so heiß? Ja, also natürlich gut. Kommt extrem viel kommt raus.
Innovative.
Aber wir haben jedes Jahr, sagt man so, oh, dieses Jahr ist es ja noch mal krasser. Ist es aber doch eigentlich gar nicht, oder? Es ist doch schon...
Wie immer. Ja, eigentlich wie immer, meinst du? Du meinst, wir werden nur älter und haben einfach weniger Zeit, oder?
Ja, erstens das. Und es ist meiner Meinung nach jetzt auch nicht mehr und auch nicht weniger als im letzten Jahr. Es kommt einem nur jedes Jahr irgendwie krasser vor. Aber im Grunde finde ich, also es geht ja meistens so mit den üblichen Verdächtigen los. Also ich habe dann immer das Gefühl, so FIFA läutet dann immer so ein bisschen den Herbst ein, ne? Weil das kommt dann immer so.
Und die ganzen Sportspiele drumherum, genau.
Ja, genau. FIFA kommt immer Mitte September, Mitte bis Ende September so den Dreh rum, ne? Und dann geht's eigentlich los, ne?
Ja. Naja, FIFA, PES, dann kommt NHL, dann kommt NBA, die stehen natürlich irgendwie alle stellvertretend für diesen Herbst, das stimmt. Aber ich finde schon, es wurde zwar auch wahnsinnig viel verschoben ins nächste Jahr rein, aber das ist ja eigentlich auch wie immer.
Die WM-Vergabe wurde.
Aber das ist ja auch wie immer, also man weiß ja auch bei den ganzen Ankündigungen, wenn die E3 oder sowas Titel ankündigt, kommt noch 2015, dann weiß man ja auch, die Hälfte davon wird wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr kommen. Aber es ist trotzdem immer noch genug, was dieses Jahr rauskommt. Also für mich ist zum Beispiel der ganze Herbst schon da einfach gesetzt, dadurch, dass Fallout 4 jetzt im November kommt. Das wird garantiert nicht mehr verschoben. Jetzt bin ich auch mir relativ sicher, dass da nichts mehr verschoben wird. Und deswegen ist dieser Herbst auf jeden Fall sehr heiß.
Manu sagt jetzt den restlichen Cast gar nichts mehr, weil das so sein Lieblingsspiel ist, auf das er sich am meisten freut.
Ja, ohne Witz. Also ich werde wirklich wie soll ich da sagen? Ich bin gar nicht mehr so gehypt, weil ich einfach schon weiß, ich bin mir einfach schon hundertprozentig sicher, dass es gut ist. So weit bin ich schon. Ich bin schon so über der Hype-Grenze, dass ich gar nicht mehr enttäuscht werden kann.
Völlig, völlig abgeklärt, ja.
Aber ich glaube, das ist doch die Definition von Hype, oder? Dass man so überzeugt ist, dass es gut wird. Ja, ich bin da schon auch echt in Vorfreude. Ich habe aber auch immer so ein bisschen Angst. Kennt ihr dieses komische Gefühl, dass wenn so ein Spiel rauskommt, dass man eher so Angst vor dieser Menge und vor dem, wird das krass, irgendwie hunderte Stunden und wann soll ich das alles nur spielen? Also, dass man, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber dass man so ein bisschen eingeschüchtert auch ist aufgrund der großen Menge. Und ich fand es ganz interessant.
Du meinst jetzt Menge an Spielen oder Menge vom Umfang des Spiels?
Vom Umfang her. Ja. Also, da war letztens bei GameStar, GamePro oder bei beiden irgendwie so, da war auch so eine Kolumne, wo einer was drüber geschrieben hat, wie so dieses, ach, ich finde es mal zum Beispiel ganz schön, dass dieses Witcher-Add-on nur 8 Stunden oder sowas dauert oder 10 Stunden. Das ist doch auch mal okay. So eine kurze Story in einem Rollenspiel, wo man auch weiß, hey, die hat man mal irgendwie an 2, 3 Abenden durch und dann ist man da auch mit fertig. Und dann tobten aber die Kommentare und so, nein, wenn ich 50 Euro für ein Spiel ausgebe oder 60 Euro, dann muss das auch 800 Stunden dauern und es gab natürlich dann auch die Gegenkommentare, die dann gesagt haben, ja, aber was nützt mir das denn, wenn das dann mit echt nur dummen Fetch-Quests aufgefüllt ist und ich grinden muss ohne Ende, dann nützt mir die viele Spielzeit auch nicht. Dann habe ich doch lieber schöne 8 Stunden cool erzählte Missionen, cool erzählte Quests, cool erzählte Story mit Charakteren, die ich mir auch merken kann und fertig. Und deswegen, ich glaube nicht, dass es bei Fallout der Fall ist, aber ich habe da auch so ein bisschen Angst davon, dass sie, was sie auf Day 3 angekündigt haben, dass da einfach so viel Mechaniken drin sind und ich bei vielem sag, gebraucht hätte ich die jetzt nicht. Also
vor allem, ich habe ja gar nicht so die Angst davor, dass die Story nicht gut erzählt wird. Da wird schon der Fokus, glaube ich, auch drauf sein, einfach einmal so durch diese Welt, durch diese Main-Quests durchzugehen. Aber für mich ist dann auch immer so das Gefühl, wenn ich jetzt nur in Anführungszeichen 40 Stunden Fallout 4 spiele, da hat man doch dann das Gefühl, man hat über die Hälfte wahrscheinlich verpasst, oder? Und dann kommen ja dann auch noch typisch für die Fallout und für Bethesda wird's ja wahrscheinlich auch noch 4, 5 weitere DLCs geben. Das war bei den Vorgängerspielen auch schon so. Ein Season Pass ist auch schon angekündigt. Und dann kommen die auch noch alle hinterhergeschossen. Man kann ja, also wenn man sich noch für andere Spiele interessiert, wird man unweigerlich bei diesem Spiel irgendwann sagen, ich habe vielleicht die Hauptquest gesehen, aber diese ganzen anderen Mechaniken drumherum, weiß ich nicht, ob die gut sind oder nicht. Davor graut's mir eigentlich eher, dass ich bei diesem Spiel meinem neuen baldigen Lieblingsspiel das Gefühl habe, ich habe nicht alles gesehen. bei Witcher ging das irgendwie gerade
noch denn, so. Ist das denn noch Ethics, Manu, wenn du jetzt schon sagst, dass es dein Lieblingsspiel ist?
Ja.
Okay.
Bei Fallout gibt es eine Ausnahme.
ja, ich bin tatsächlich bei so großen Mammutrollenspielen eh immer derjenige, der sagt, ich mache so viel Nebenzeugs, wie es mir Spaß macht. Und wenn ich mit der Hauptstory durch bin, dann habe ich auch im Kopf irgendwie immer so ein bisschen diesen Motivationsabfall, dass ich dann einfach sag, ach naja, also jetzt noch mal den ganzen Mist hier einsammeln und jetzt noch mal irgendwie weitermachen, da bin ich eigentlich dann eher nicht für zu begeistern. Deswegen. Ich
eigentlich auch nicht, aber bei Fallout oder Witcher sind die Nebenquests ja auch so gut, weißt du? Das sind ja dann auch manchmal so richtig schöne quirky Moments oder so Charaktere, die du in der Hauptstory gar nicht triffst oder hast. Also gerade Fallout ist ja auch bekannt dafür, dass du bestimmte Storylines nur in Nebenquests irgendwie erfährst, weil die in der Hauptstoryline überhaupt nichts zu suchen haben. So. Und davor graut es mir so ein bisschen. Naja. Michael, nicht so dein Fall, oder? Fallout.
Ja, ich fand die ersten beiden geil, diese isometrischen Sachen von früher auf dem PC. Da habe ich unheimlich gerne gespielt, aber
haha, PC-Nerd.
Ja, damals. Das ist lange her. Graue Vorzeit. Aber heute ist das so, also das, ich fand Fallout 3 jetzt nicht übel, aber mich hat es irgendwie nicht so gepackt. Ich fand, ich konnte mich mit dieser Spielweise überhaupt nicht anfreunden. Ich wäre es irgendwie lieber gewesen, die hätten entweder ein komplettes Actionspiel oder ein komplettes Rollenspiel draus gemacht. Aber ich fand dieses Kampfsystem irgendwie seltsam. Ich fand das irgendwie seltsam. Ich fand die Welt unglaublich tot. Also das ist so ein allgemeines.
Es soll ja so sein.
Ja, also nein, tot im Sinne von so seelenlos. Das ist auch ein blödes Wort bei diesem Spiel. Fies. Doch, also das ist genau dasselbe wie bei Skyrim. Also ich habe genau dasselbe Phänomen gehabt. Also es ist wirklich so, dass man das Gefühl hat, man geht in so eine Puppentheaterwelt. Also es ist so von der theoretisch ist das alles geil, weil Postapokalypse und die Ideen dann finde ich auch super, wie diese Stadt mit der Atombombe und alles ist alles cool. Aber ich habe irgendwie nie so das Gefühl gehabt, dass diese Welt ja, sich so lebendig anfühlt. Da fehlt so eine gewisse Art von Menschlichkeit. Das war bei Skyrim genau dasselbe. Ich war bei Skyrim so die ersten 2, 3, 4 Stunden, lass es 5 Stunden sein, begeistert, bin durch die Gegend gelaufen. Dachte, boah, geil, ordentlich, ich kann ja durch die Gegend laufen, ich kann alles machen, was ich tun. Und dann gehst du in das erste Dorf rein und denkst, oh, das ist nicht so cool hier. Und dann gehst du in das zweite Dorf rein und merkst, es ist auch nicht so cool hier, weil dieselben Figuren auftauchen. Gehst in das dritte Dorf rein und es ist alles so generisch. Blöd. Und also Witcher 3 habe ich jetzt noch nicht gespielt, stand über meinem Haupt, aber ich habe Witcher 2 zum Beispiel gespielt oder 1 und da ist es komplett anders. Oder selbst in Gothic ist es komplett anders.
Ja, bei Fallout ist es halt nicht so aufgefallen, weil ja so verlassene Städtchen irgendwie auch zum Setting dazugehören. Ja.
Ich meine, es ist ein schlaues Produktionsdesign. Also die natürlich haben sie sich überlegt, was wollen wir machen mit dem Budget? Lass uns noch eine postapokalyptische Welt machen, wo wir nur 20 Charaktere darstellen müssen. Aber dann will ich auch, dass diese 20 Charaktere, die ich dann treffe, dann irgendwie auch was Bemerkenswertes haben. So. Und die
Die waren gut geschrieben.
Genau.
Also darstellerisch war das eine Katastrophe.
Aber es fühlte sich einfach, ich weiß nicht, woran es liegt. Also es hat einfach, und Vegas war deshalb für mich auch genau dasselbe Phänomen. Habe ich auch mal reingeguckt. Und vielleicht kommt das irgendwann, dass ich das in 5 Jahren mal auspacke und denke, geil, das holst du es doch mal nach. Aber ich habe irgendwie bei diesen Bethesda-Rollenspielen so nicht das Gefühl, dass mich das so packt. Und
großer Unterschied bei Fallout 4 wird ja jetzt, dass sie nicht mehr dieses Puppentheater haben, dass du beim Dialog dann in so einen eigenen Screen kommst, wo dann alles so hölzern ist, sondern du redest halt offen mit den Leuten, wie sie da halt so stehen. Ja. Das könnte natürlich dazu beitragen, dass sich's vielleicht ein bisschen besser
anfühlt. Ja, ich fand halt aber auch bei dem Isometrischen, also durch diese Distanz, die du zu dem Spiel geschehen hast, komischerweise hat es dann genau diesen umgekehrten Effekt, außer als aus der Ich-Perspektive. Da konnte ich mich irgendwie auch viel besser hineinversetzen. Das ist so ein bisschen wie, als wenn man Zelda spielt oder so. Man ist dann komischerweise, wo man das alles aus der Poke-Perspektive sieht, dann trotzdem stärker drin im Spiel, weil man sich vielleicht ein bisschen mehr bemühen muss, dann in diese Welt reinzukommen. Und ich fand aber auch in den ersten beiden Teilen so diesen dreckigen Humor irgendwie direkter. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber irgendwie haben mir die alten Spiele besser gefallen.
Ja, dann musst du mit dem Daniel dir mal Wasteland 2 angucken. Das macht der Daniel, glaube ich,
gerade. Ist das so ähnlich wie das alte?
Das ist ja ein Oldschool-Rollenspiel mit Isometrie. Und mit Party und so. Und ja, da kam jetzt der Director's Cut für Konsolen raus. Und ich habe noch leider keine Zeit gehabt, den zu spielen, aber ich habe ihn hier schon liegen und hoffe auch, dass ich da demnächst mal dazu komme und dann einen Podcast machen kann.
Ganz kurzer Einwurf wegen Director's Cut. Nur wegen Director's Cut. Ich fand es sehr witzig. Das ist doch ein Kickstarter-Spiel, wo der Erfinder dieser Fallout-Wasteland-Atmosphäre-Spiel gesagt hat, ich mache so ein Spiel wie früher. Das ist mein Spiel. Fundet mich. Und dann haben die Leute das Spiel gefundet, ich auch. Und jetzt kommt ein Director's Cut. Ein Director's Cut impliziert doch eigentlich, dass der Director mit dem ursprünglichen Spiel irgendwie Probleme hatte mit dem Schnitt und deswegen kommt jetzt der Director's Cut. Aber er hat es doch beim Original auch schon gemacht. Das ist doch total
Ich glaube, du hast eine andere Definition. Weil Director's Cut ist ja oft zum Beispiel bei so Kinofilmen oder so, dass man halt sagt, ja, es gibt halt einen Kino-Cut. Genau. Den musste er so schneiden, weil viele Kinos sagen, ja, wenn der Film länger als 3 Stunden dauert, dann nehmen wir ihn nicht ins Programm oder so. Also oder musste irgendwelche Szenen anders schneiden. Das habe
ich schon so verstanden, so meinte ich es auch, ja.
Ja, aber ich wollte ja trotzdem noch mal raushängen lassen, dass ich halt das besser verstanden habe als du. Und deswegen, das ist aber natürlich hier bla bla. Die hätten das auch Game of the Year Edition oder Wasteland, keine Ahnung was Edition nennen können, weil das ist halt einfach noch mal die Konsolenversion kommt halt noch mal raus erstmals und die bringt halt alle Inhalte noch mal, die schon jetzt auch zusätzlich released wurden und die PC-Leute bekommen die, glaube ich, sogar gratis.
Also genau,
die bekommen den Director's Cut gratis. In meiner
Steambox, ja. Ich fand es nur witzig, dass es Director's Cut heißt, weil bei dem Kickstarter-Projekt macht das. Okay, weiter. Du wolltest, ich habe dich unterbrochen, tut mir leid.
Ja, ich wollte dem Micha, weil ich ja weiß, dass er eine Freundin hat und gerne mit ihr und an ihr rumspielt. Divinity Original Sin ist quasi das bessere Diablo für Couch-Koop, habe ich mir sagen lassen. Ich habe selber noch nicht gespielt, kommt aber auch jetzt raus. Und ich glaube, das wäre ein Spiel, was dir und deiner Freundin großen Spaß machen wird, weil ihr ja zu zweit ganz gerne auch einfach eben Couch-Koop zelebriert.
Ja, das stimmt, ja. Da hast du mich tatsächlich im Blick. Ich habe es nämlich auf dem PC nicht gespielt. Das kam ja vor einem Jahr oder so auf dem PC raus und jetzt.
Das heißt übrigens Enhanced Edition. Manu, was hast du da dran auszusetzen?
dass keine Sau Enhanced gut aussprechen kann.
Enhanced. Also die Enhanced Edition, die ist, glaube ich, ganz fresh, ganz gut so. Ich freue mich drauf. Also ich glaube, das ist auch wieder so ein Phrasenspruch, ich freue mich drauf. Nein, es ist, ich glaube, das wird ganz gut. Ich habe nämlich so Preview-Material davon gesehen. Ich weiß gar nicht, auf der Gamescom vielleicht oder so. Aber das Coole ist, dass das Ganze ja wirklich Splitscreen ist. Also bei Diablo war das, ist es ja irgendwie, war das Diablo? Mhm. Es gab doch so Spiele, wo das man immer in diesem selben, im selben Bildareal bleiben muss.
Ja, das war Diablo und Diablo hatte das Riesenproblem, dass nur einer sein Inventar verwalten konnte. Das heißt, du musstest teilweise gefühlt stundenlang zuschauen, wie der andere irgendwelche Sachen verteilt hat und irgendwelche Tränke gebraut hat und Waffen mit irgendwelchen Gemstones besser gemacht hat und so. Und das willst du ja eigentlich nicht. Du willst ja nicht zusehen, wie der andere in seinem Inventar rumfummelt, sondern du willst es ja, wenn, entweder gleichzeitig machen oder du möchtest ja in der Zeit spielen, dass du halt sagst, ja, ich hau schon mal wieder ein paar Monster tot, während du noch irgendwie dir deine Rüstung zusammenstellst. Und das wird eben bei Divinity, da legen sie auch großen Wert drauf. Ich habe es nämlich auch auf der Gamescom gesehen, haben wir auch im Gamescom-Cast drüber gesprochen. Da legen sie eben großen Wert drauf, dass sie sagen, der andere Spieler kann jederzeit alles machen.
Also wirklich, ist das ist wirklich geteilt und es ist, also du bist halt einfach unabhängig voneinander, ne? Also du kannst wirklich auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Du kannst auch völlig unterschiedliche Gebiete besuchen, glaube ich, war das irgendwie?
Also ja, das ist wie bei die Lego-Spiele. Da ist es ja auch bei den späteren Spielen so, dass dann im Prinzip, wenn du auf einem Bildschirm bist, also in der Nähe bist mit deinen Spielfiguren, dann läufst du auf dem gleichen Ausschnitt rum. Und wenn du auseinanderläufst, dann hast du auf einmal in der Mitte einfach so, so eine Linie, wo der Bildschirm auseinanderreißt. Aber
du musst trotzdem relativ nah zusammenbleiben. Also du kannst nicht komplett weg bei Lego.
Ach so,
meistens sind die Räume so Kampfarenen, wo dann quasi gesperrt ist.
Aber bei Divinity kannst du wirklich in ganz andere Areale laufen. Und die haben dann auch so Magic Pockets, die Figuren, also so magische Taschen, wo du dann halt sagen kannst, hey, ich gehe jetzt woanders hin, hole da irgendwas, weil ich weiß, dass das dort gibt, diesen Rohstoff, diese was weiß ich was. Und dann kann ich sie über die Magic Pockets der anderen Figur, die in der Welt wo ganz anders ist, in die Taschen stecken. Und werde ich nur sehr empfehlen. Und,
Ja, sieht auf jeden Fall cool aus.
Aber auch wieder so ein riesen Umfang, oder?
Ja.
Echt? Weiß ich nicht.
Oder? Ja, so ein klassisches Rollenspiel.
Halt. Ja, ist, glaube ich, wieder so ein klassisches Rollenspiel alter Schule. Die müssen ja dann immer gleich auf die Packung schreiben, dass es mehr als 100 Stunden.
Ja. 1000 Stunden Spiel.
Aber ganz wenige Stunden, was jetzt auch sehr zeitnah ist, kommt nämlich schon nächste Woche. Beides witzigerweise am gleichen Tag, am 20. Oktober kommen beide Finals. Habe ich gelernt bei Fußballspielen, dass es Finals heißt, Daniel. Nicht Finales. Finali. Die Finals von
Das ist jetzt natürlich wieder ein extrem strittiger Punkt, weil ein Finale ist ja quasi, definiert sich ja dafür durchaus, dass es da nur eins gibt. Also darf es da überhaupt einen Plural geben?
Ja, aber wenn ich sage, von allen Champions League-Finals, die ich je gesehen habe oder sowas, oder?
Du hast doch nie ein Champions League-Finale gesehen.
eins oder so. Egal, jetzt lass mich doch mal ausreden. Jetzt habe ich völlig einen Faden verloren. Welche Finals kommen?
Nächste Woche.
Ja. Hier, Borderlands Episode 5 kommt nächste Woche. Und das mit den zwei Mädels, wie heißt denn das, dieses Adventure?
Life is Strange,
danke. Oh. Da gibt's nämlich auch schon jetzt das Finale am
20. Fantastisch, dann kann ich es wirklich mal komplett spielen. Und ich habe mir nämlich nach Episode 1 alles aufbewahrt für eine lange, lange Nacht.
Und wer unseren letzten Podcast gehört hat, der weiß, dass wir sehr hinfiebern auf die fünfte Episode, weil da ist einiges passiert in Episode 4 bei beiden Teilen, die ein sehr vielversprechendes Finale versprechen.
Aber das ist eigentlich ganz cool. Ich habe das mir schon gedacht. Ich habe den Release jetzt noch gar nicht gewusst, aber es ist immer ganz witzig. Immer so, ja, tatsächlich, immer ungefähr eine Woche, bevor die neue Episode rauskommt, gibt's einen Patch für Life is Strange. Mhm. Und den siehst du dann immer so im PSN, wie der dann automatisch runtergeladen wird. Und dann weißt du immer schon, okay, da ist was im Busch. Da wird jetzt anscheinend schon per Patch vorbereitet, dass die neue Episode dann eingebunden werden kann. Ja,
ich bin neulich auch mal erschrocken, als dieser Patch dann kam. Ich so, was? Gibt's die Episode schon? Oder wie? Oder was?
Micha, ein Spiel, von dem ich weiß, dass du dich darauf freust. Doppelpunkt. Project Zero Maiden of Blackwater sehe ich hier gerade im Release-Kalender. Ein Wii U-exklusives Spiel. Wie heißen die in Forbidden Siren? Nee, das ist wieder was anderes.
Nee, oder? Forbidden Siren ist was anderes.
Aber Project Zero heißt doch bei uns auch anders, oder heißt in den USA anders?
Ja, das heißt ja.
Fatal Frame
heißt es in USA und Zero irgendwas heißt es in Japan. Also es hat wirklich drei unterschiedliche Namen in drei unterschiedlichen Regionen, aber wir kennen es als Project Zero und das wird das, da freue ich mich. Also es ist verrückt, wie sehr ich mich drauf freue.
Warum kommt es denn jetzt exklusiv für Wii U aus? Ist das auch wieder was Nintendo quasi bezahlt hat?
Ja, das hat Nintendo hat eigentlich schon den vierten Teil gekauft. Und dann gab es eine Streitigkeit zwischen Grasshopper, also den damaligen Entwickler und Nintendo. Da gab es irgendwie wohl ein paar technische Fehler, die wo Nintendo erwartet hat, dass die korrigiert werden. Und dann hat der Entwickler gesagt, ja, aber wenn wir das korrigieren sollen, dann ihr habt es ja abgenommen. Also jede weitere Arbeit soll bezahlt werden. Also die haben eigentlich alles richtig gemacht. Nintendo hat gesagt, nö. Und dann blieb das Spiel nur in Japan. Und deswegen ist es eine besondere Freude, dass der fünfte Teil, das sah lange so aus, als würde der auch nur in Japan bleiben. Weil das ist schon, so sehr ich mich drauf freue, ist natürlich, also wenn ich mich drauf freue, dann ist es meistens ein Indiz dafür, dass es schon sehr speziell ist. Und dieses Spiel ist auch sehr speziell. Also es ist ein sehr cooles Horrorspiel, da geht es um Geisterfotografie. Du, also das ist die Prägung für die ganze Serie, dass du relativ, also nur bewaffnet mit einer Kamera bist. Du hast jetzt keine Schusswaffen oder keine Geisterfallen oder was auch immer. Also nichts, was jetzt so klassisch an Schusswaffen oder Hiebwaffen erinnert, sondern das ist wirklich nur so eine Kamera Obscura, nennt die sich. Und deine Munitionen sind im Prinzip verschiedene Filmtypen. Also es gibt so Kleinformate, Großformate, also verschiedene Filmformate, die du verwenden kannst, die unterschiedlich stark sind, also die so ähnlich funktionieren wie Munition. Und was du machen musst, ist, du musst die Geister fotografieren, damit du die besiegen kannst. Also mit der Geisterfotografie schaffst du es dann, deren Seelen auf das Fotomaterial zu bannen. Und das der besondere Clou daran, der fürs Horrorspiel halt besonders interessant ist, dass man die Geister so nah wie möglich an sich heranlassen muss. Also wenn du jetzt dich in einen Raum stellst und dann fotografierst du irgendwo da hinten in der Ecke einen Geist, dann zeigt er sich relativ unbeeindruckt. Aber je näher der an dir dran ist, also je stärkere Close-Ups du machst, desto stärker wird die Fotografie. Und so ist man ständig in diesen Twist. Also man muss die Geister, wo sie schrecklich sind, ganz nah an sich heranlassen, um eben den größten Effekt zu erzielen. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Und das ganze Ding hat so eine ganz klassische Japan-Grusel-Atmosphäre. Also es erinnert an so Filme wie The Ring zum Beispiel oder The Curse, also John und so. Also es geht in diese Richtung, ist super subtil. Die Protagonisten sind meistens halt auch Frauen, die jetzt nicht super kampferprobt sind wie Jill Valentine, sondern einfach so, also normale Menschen sind wie du und ich. Und das Ganze hat auch so eine ganz interessante, ich würde schon fast sagen, so eine gewisse Gruselromantik. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber so diese ganze Kleidung von den Figuren, also sowohl Männer als auch Frauen, als auch so diese ganze Umgebung hat irgendwie immer was total Elegantes. Also es spielt dann oft in so verlassenen Dörfern, aber diese Dörfer haben dann so eine interessante altertümliche Architektur und auch die Musik ist sehr, sehr klassisch, also hat sehr, sehr so alte, nicht moderne Instrumente, so zum Beispiel Klangschalen oder so. Und diese ganze Kombination, die prägt halt diese ganze Serie und deswegen wird das ein Riesending. Und ihr könnt euch vorstellen, Wii U, Fotokamera, das ist das ja wie perfekt, gemacht, ist ja wie gemacht dafür, ne? Deswegen.
Und ist jetzt Project Zero in Deutsch oder das andere?
Heißt in Deutschland Project Zero 5, ich weiß nicht, ob es in den also The Curse of the Water Maiden heißt das, glaube ich. Hm. Auf Englisch. Ich bin super gespannt. Also in Japan hat das super geile Kritiken gekriegt. Die Leute waren schlicht begeistert und deswegen ist es ein großes Ärgernis, dass hier in Deutschland die Verfügbarkeit anscheinend sehr gering ist, weil ich versuche schon seit 3-4 Wochen das Ding vorzubestellen und es ist immer noch nicht lieferbar. Ich glaube, die machen das absichtlich.
Okay.
Also ein Riesending.
40 von 40 bei Famitsu bestimmt, oder?
Nee, keine Ahnung.
Also die geben aber immer 40, das finde ich ganz interessant. Die haben kein 100er-System, sondern die geben 40 und dann denkt man immer im ersten Moment so, hey, was? 38 für das Spiel? Was ist denn da bei denen kaputt? Aber dann siehst du halt, okay, 38 von 40. Ja,
das Prinzip ist, glaube ich, jeder hat 10 Punkte und das wird zusammen addiert, gell?
Ja, das aber, genau.
Irgendwie so aber was habe ich mich auch gefreut, das wollte ich mal ganz kurz sagen, ist, dass das ist halt wirklich so ein Survival-Horror-Spiel der alten Schule. Also da gibt's wir haben ja schon bei The Evil Within so ein bisschen drüber gesprochen, was ist klassischer Survival-Horror und was bei Resident Evil Remake auch so. Und das ist wirklich, die haben was gemacht, was eigentlich überhaupt nicht wirtschaftlich ist, nämlich ein Spiel entwickelt, was für ein Publikum, die halt früher so auf der PS2 diese Horrorspiele gespielt haben. Und deswegen freue ich mich drauf, weil es wirklich genau das ist. Und das Spiel hat kein DLC, es ist alles schon drin. Ich muss nichts runterladen, man kauft dieses komplette Spiel. Es soll auch richtig lang sein, 20 Stunden für ein Horrorspiel ist das ja schon eine Menge. Und die haben im Prinzip wieder ein ganz, ganz oldschooliges Spiel gemacht. Deswegen freue ich mich tierisch drauf.
Wird neben Xenoblade Chronicles X auch das einzige Wii U-Spiel, glaube ich, was dieses Jahr irgendwie groß was reißen
Star
wird.
Star Fox ist doch verschoben worden.
Star Fox ist verschoben. Mario Tennis finde ich jetzt irgendwie, kann man mal machen, aber jetzt nichts, worauf Marvel ich mich freue. Und Xenoblade wird natürlich, glaube ich, richtig geil, aber es wird auch so ein 120-Stunden-Projekt.
Das kommt am 1. Dezember, ne? Also da haben wir ja schon drüber gesprochen, darauf freue ich mich auch wie ein Kind. Das wird der Shit. Aber
sah richtig toll aus auf der Gamescom, ja. Kann man da nachhören in der Gamescom-Folge. Aber immerhin zwei Wii U-Spiele im Dezember, also oder im Herbst. Hätte ich jetzt auch nicht mehr damit gerechnet.
Schade wegen Star Fox. Also die Leute sagen alles
so. Ja, aber es tut, glaube ich, gut. Also die Preview-Version, die wir gespielt haben, die war nix. Also das hätte dem Spiel, glaube ich, nicht gut getan und der Wii U schon gleich gar nicht. Ja. Wird aber trotzdem spannend, weil die Gerüchte verstärken sich ja. Angeblich wurden jetzt ja auch schon die ersten Developer-Kits für das NX-Projekt von Nintendo irgendwie rausgeschickt und so weiter. Also mal gucken.
Ja, ob Zelda dafür noch kommt, das wird ja bestimmt interessant, ob sie das dann so machen wie bei der.
Es wird wieder so eine Mischform, glaube ich auch. Das wird wieder für beide Konsolen rauskommen.
Ja. So wie Twilight Princess.
Ja, genau.
Okay. Ja, ich finde das aber alles noch zu schwammig bei NX, weil so diese Gerüchte, dass dann. Ja, irgendein Insider hat gesagt, die hat die 80-fache Power von der PS4 oder so. Ja, genau, diese Gerüchte, die es dann bei neuen Konsolen immer im Vorfeld gibt, die gibt's ja immer. Und das ist alles noch sehr, das soll angeblich ein Mobile-Tablet-Hardware-Monster für zu Hause, unterwegs und die Badewanne. Also es ist irgendwie, macht alles irgendwie. Deswegen finde ich das alles ein bisschen sehr schwammig, um da jetzt schon irgendwie was drüber zu sagen. Ich glaube, da muss man wirklich mal abwarten, bis es handfeste Informationen gibt.
Aber abwegig wäre es nicht. Es würde schon passen, wenn Nintendo jetzt sagt, wir haben hier eine Konsole, die steckst du zu Hause in so eine Station, dann hast du eine große Konsole oder du nimmst sie mit. Also die Wii U geht ja schon so ein bisschen mit diesem Gerät in die Richtung und 3DS ist ja einfach Marktführer in dem Bereich. Also gerade weil sie jetzt ja auch investieren in Mobile-Geschichten und Pokémon Go und solche Geschichten, finde ich es nicht abwegig, dass sie so einen Weg einschlagen.
Ja, also Nintendo hat auf jeden Fall das Potenzial, alle anderen wirklich sowas von in den Boden zu stampfen, wenn sie mit irgendwie Mobile-Gaming, Pokémon, Geo-Based-Look, also wie heißt denn, Geo-Location? Mhm. Gaming, also dieses, dass man halt wirklich dann in der echten Welt rumlaufen muss und dort irgendwas einsammelt. Und wenn sie das dann noch verknüpfen mit einem Pokémon für ihr neues System, was du zu Hause auf dem Fernseher, aber auch unterwegs spielen kannst und dann noch unterwegs Figuren sammelst, die du dann auch per Micropayments zahlen musst, dann ist echt, Nintendo hat da schon immer noch Riesenpotenzial, um irgendwas auf die Beine zu stellen. Sie müssen es halt immer machen.
Jetzt, wo wir gerade noch bei der Wii U sind, weil wir werden wahrscheinlich jetzt sonst nicht mehr drüber sprechen, weil er einfach nicht mehr kommt. ein kleiner Geheimtipp, es kommt auch noch Freedom Planet raus. Das ist ein Download-Only-Titel, der ganz, ganz frappierend an die guten alten Sonic-Spiele erinnert.
Oh Gott.
Also das ist, aber das ist wirklich 2D, schnell, nicht dieses 3D-Zeug, sondern wirklich so wie das alte Sonic und hat so einen ähnlichen Grafikstil. Und ich habe es auf dem PC mal kurz angespielt, wollte mir das jetzt, wenn es für die Wii U kommt und man es vernünftig auf der Konsole spielt, wollte ich das halt auch bei uns besprechen. Aber das sehe ich jetzt gerade in der Release-Liste, das kommt auch demnächst raus. Das ist wirklich ein sehr nettes kleines Ding. Also wer dem alten Sonic so ein bisschen hinterher weint und sich dachte, doof.
Dann besprech's doch gleich mit dem Tempo. Mit diesem Elefantenspiel.
Ja, genau, mit Tempo. Ja, das ist auch ziemlich ähnlich. Also, das sind wirklich Spiele, die sind mittlerweile alle viel besser als Sonic. Nach Sonic Boom ja auch kein Wunder. Das kommt übrigens auch für den PC, ne? Wer will das eigentlich? Also.
Deswegen habe ich mir einen PC gekauft.
Ja, wenn ich eigentlich Sonic Boom spiele.
Ja. Sonic Boom Benchmarks, ja.
Ja, wer weiß, vielleicht.
Aber ganz ehrlich, mein Lieblingsspiel, Grüße an Fabian Döhler, ist wirklich Sonic Dash. Das ist auch das erfolgreichste Sonic-Spiel aller Zeiten. Das ist so ein Free-to-Play-Ding. Und das ist wirklich cool. Das ist so ein Endless Runner, aber da passt halt Sonic auch perfekt. Also Sonic hat sich nie so gut gespielt wie auf dem iPhone mit als Endless Runner, wo du einfach links, rechts, Mitte, Lane auswählst, Ringe sammelst, Items. Das habe ich komplett durchgespielt. Ein Free-to-Play-Spiel komplett durchgespielt.
Moment, du hast einen Endless Runner durchgespielt?
Ja, alle Items freigeschaltet und so.
Aber der geht doch endless.
Ja, aber du hast halt irgendwann alle Items, die es zu dem Zeitpunkt gab, hast du dann halt alle Features. Also klar hört er nie auf, aber ja, egal, lass uns mal. Lass uns mal weitermachen. Okay. Das ist zu peinlich.
Wie ich immer sage, der größte Etikettenschwindel seit der unendlichen Geschichte. ich freue mich ja tatsächlich noch, aber ich glaube, da bin ich der Einzige, beziehungsweise ich weiß von Micha, dass er sich auch mal drauf freut, aber es dann trotzdem nicht spielt. Assassin's Creed.
Doch, ich freue mich sehr drauf diesmal.
Ich hab's in London gespielt.
Ich habe es auch im Podcast gehört, aber du sagst bisher für jedes Assassin's Creed, was rauskommt, das schaue ich mir jetzt endlich mal an. Und dann machst du es dann aber trotzdem nicht.
Aber das schaue ich mir tatsächlich an. Also ich finde dieses London-Ding. Ich habe jetzt gerade auf Netflix Penny Dreadful geguckt und bin so in diesen London-Flair so drin. Da habe ich jetzt Bock drauf. Also wenn das jetzt schnell kommt, wann kommt das?
Nächste Woche schon.
Ah, leck mich am Arsch. Ja, geil. Dann bin ich ja genau in der richtigen Stimmung drin. Also ich habe jetzt, man muss irgendwie, ich weiß nicht, es sind ja viele.
Für mich kommt's erst im November für PC.
Ja. Ja, Pech gehabt, ne?
Ich finde es aber ganz interessant, weil wir haben da, ich habe da letztens, gab es auch bei unseren Freunden von GamesPilot eine Kolumne, die dann so gesagt hat, ja, Assassin's Creed ist ja tot und es interessiert keine Sau mehr und
war die exklusiv, die Kolumne?
Exklusiv. Und das mag sicherlich sein, dass irgendwie Assassin's Creed einfach halt nicht mehr so krass zieht, was Öffentlichkeitswirkung angeht und so. Aber nur mal so als quasi Fakt, um das zu widerlegen, es ist das aktuell drittmeistbestellte Spiel auf Amazon, also vorbestellte Spiel. Und da sind jetzt solche Sachen wie hier Star Wars Battlefront und Call of Duty und Fallout und die sind auch alle gerade noch in diesem Pre-Order-Geschäft drin.
Ja, draufgeschissen, wenn es gut ist, dann ist halt gut.
Also ich wollte halt nur sagen, dass halt das einfach die, das natürlich brechen da nicht mehr irgendwelche Server zusammen, wenn es einen neuen Assassin's Creed Trailer gibt und die Leute, glaube ich, haben das, was wir auch bei der Gamescom gesagt haben, so man weiß halt, was man da bekommt. Das ist jedes Mal ordentlich und es ist aber jetzt keiner mehr so mega gehypt drauf. Aber es scheint eben immer noch genug Leute zu interessieren, dass es reicht, dass es sich auf Amazon so viele vorbestellen, dass es in den Top 3 da ist, der meist vorbestellten Spiele. Und das sind jetzt ja nur die Leute, die da vorbestellt haben. Das sagt ja jetzt noch nichts über die Verkaufszahlen dann zum Release.
Aber in der Presse taucht es wirklich extrem wenig auf gerade, hat man das Gefühl.
Wir sind alle übersättigt.
Ja, weil aber mir geht es tatsächlich auch so ein bisschen. Wenn ich jetzt sehe, irgendwie, oh, neuer Trailer zu Assassin's Creed oder hier neue Preview oder Infos, dann klicke ich da auch nicht mehr drauf, weil ich halt also sag, ja, warum soll ich mir das jetzt noch anschauen? Ich weiß ja, dass mir das gefallen wird und ich will mich halt jetzt auch nicht zu sehr spoilern im Vorfeld. Also ich möchte auch nicht zu viel wissen. Ich weiß jetzt genug und das reicht mir dann auch. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass das in der Presse dann halt einfach nicht mehr so einen großen Stellenwert hat. Aber dann, das heißt aber nicht, dass es deswegen als Spiel nicht erfolgreich sein wird.
Ja. Ich weise hin auf den Podcast, den Micha am Flughafen aufgenommen hat. A, war der sehr unterhaltsam, der Podcast. Und B, hat der mir wirklich auch total Lust gemacht auf das Spiel. Also ich war auch wirklich ein bisschen Assassin's Creed müde, aber jetzt habe ich wieder lang genug kein gespielt und das Setting zusammen mit den zwei Zwillingen und diese ganzen Verbesserungen, also dass das Klettern leichter wird und so weiter, also dass man da irgendwie mehr wieder ins Spiel reinkommt, habe ich jetzt auch kurz neulich bei Ubisoft beim Anspielen gemerkt. Das hat mich wieder total gekriegt, das Spiel. Also
ja, das ist jetzt nicht so eine Schlaftablette wie Rogue, also wo man spürbar ist, das ist halt einfach ein Spin-off, wo zwei Settings ausgetauscht werden und dasselbe Spiel, weil ich fand halt auch, also ich habe ja noch die größeren Abstände wahrscheinlich zu euch, weil ich ja tatsächlich auch ein paar ausgelassen habe, aber das fühlte sich halt einfach durch dieses Szenario irgendwie komplett neu. Klar, es ist Assassin's Creed und macht ja, denselben
Schmuck. Das Gangbauen ist doch super. Brotherhood fand ich auch schon ganz gut, aber hier habe ich das Gefühl, das Gang-Aufbauen ist irgendwie noch ein bisschen wichtigeres Spielelement und es ist auch nicht mehr so stealthy, gell? Es ist irgendwie.
Ja, es ist ziemlich actionbetont, fand ich auch. Also ich bin ja eh, also Daniel weiß es ja zu seinem Leidwesen, dass ich nicht gerade der leiseste Mensch in Stealth-Spielen bin. Aber das kam mir sehr zugute. Man kann halt einfach rein und Assassin sein. Nein, wo mit Assassin sind ja immer leise, ne? Ja. Eigentlich ist der Titel ja verfehlt. Wie müsste es dann heißen?
Ja, aber du hast, hast es doch falsch erklärt, weil du hast doch irgendwie auch in dem Vorschau-Ding gesagt extra, okay, du kannst mit dem, ich weiß nicht, wie er heißt, John? Jacob Fry, genau, ja. Und sie heißt doch Ivy und mit ihr schleichst du und mit ihm bist du halt eher so der Brawler. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Lösung, dass du halt sagst, du kannst im Prinzip zwei Spielstile in einem Spiel vereinen, weil du halt auch zwei Charaktere hast, die unterschiedlich sind und sich unterschiedlich spielen. Und finde ich eigentlich eine ganz clevere Idee. So kommt dann quasi ja jeder auf seine Kosten.
Ja, ist cool. Freue ich mich auch drauf. Diese Woche sind ja auch ein paar Sachen gekommen, über die wir auch noch gar nicht gesprochen haben. Ne? Talos Principle wollen wir uns auf jeden Fall noch angucken.
Kommen auf jeden Fall noch, ja, genau.
Ja, da also Daniel und ich sind da quasi heiß drauf. Das Gaia 5 ist wohl rausgekommen, geil. Und Dragon Quest ist auch rausgekommen.
Nur dieses Dragon Quest Heroes. Das ist nur so ein Ableger.
Hä? Wie Ableger?
Es ist nicht so ein richtiges Dragon Quest.
Wieso ist das kein richtiges? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da total unbedarft. Ich habe es auch nicht keine Ahnung. Ja. Ich sehe es jetzt gerade zum ersten Mal.
Es ist halt mehr, es ist deutlich actionorientierter. Das fühlt sich nicht mehr so Dragon Questig an.
Es ist ein Action, aber es ist trotzdem ein komplettes Rollenspiel.
Ich habe es nicht gespielt, aber das, was ich gesehen oder mitbekommen habe, ist es halt deutlich actionorientierter. So. Naja,
aber es ist doch ein
Spiel halt in der Welt. Naja, es spielt halt in der Welt, ist eher ein Spin-off. Ja,
ja, aber Disgaea 5, also das wird ja fantastisch, glaube ich. Habe ich aber auch noch nicht gespielt. Overload! Overlord kommt eine Neuauflage.
Es kommt ein neues Overlord, ja, da bin ich auch mal gespannt, ob das was wird.
Ja. Weil die alten fand ich sauwitzig.
Die sind super lustig mit den Minions kontrollieren und so.
Ja, ja.
Kann ich mir vorstellen, dass sie da auch an der Formel weitermachen, oder? Die hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Ich weiß nur nicht, warum es da so lange jetzt keins mehr gab.
Scheint aber ein Download-Only-Titel auch zu sein, ne? Sehe
ich hier. Die hatten, glaube ich, Probleme, weil der Publisher war doch Codemasters und Codemasters hat doch dann irgendwann gesagt, wir machen nichts mehr außer Rennspiele. Und ich glaube, deswegen war das. Und die haben doch zuletzt dieses Age of irgendwas gemacht. Also diese, was so eine Mischung war aus Rundenstrategie und Civilization und habe ich sogar drüber geredet. Ist der Name jetzt auch entfallen. Also es war auf jeden Fall das Studio, was das gemacht hat. Und das war eine uralte Serie, die sie irgendwie vor Ewigkeiten mal gemacht haben. Und dann haben sie jetzt den dritten Teil gemacht. Und ich glaube, die waren deswegen dann damit beschäftigt. Ich war jetzt auch überrascht, dass es ein neues Overlord gibt. Das habe ich bisher auch noch nicht gehört.
Oh, und eine Neuauflage von Darksiders 2?
Das ist nur eine neue. Also halt.
Das ist eine neue Auflage. Ja, ja. Also Darksiders ist übrigens gut. Also nur, falls das jemand.
Ich fand den ersten aber deutlich besser.
Ja, der war wirklich besser. Aber die sind trotzdem beide gut. Also Zelda für Erwachsene macht Bock.
Was erwartet ihr von Halo 5, Daniel? Halo 5 Guardians.
Wann kommt das denn? Am 27. Ne?
Also ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie, ich bin noch nicht so ganz irgendwie drauf in Vorfreude. Also es ist so ganz schwierig. Also es macht dann schon immer Spaß und wir haben es ja auf der Gamescom dann irgendwie mal diesen Multiplayer-Modus gespielt. Es war schon launig. Aber irgendwie habe ich jetzt auch gerade so ein bisschen das Gefühl, wenn ich das jetzt irgendwie nicht so wirklich spiele, habe ich da jetzt auch nichts verpasst. Also ich mag jetzt da Halo nicht schlecht reden und
also gefühlt kommt es für mich gerade so genau richtig, weil ich habe schon länger keinen so knackigen Shooter mehr gespielt, habe ich so rückblickend. Also seit Wolfenstein kam da irgendwas Großes? Also ich hatte so das Gefühl, so könnte jetzt eigentlich genau richtig in die Stimmung passen.
Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich den Halo-Multiplayer nie so toll fand. Mhm. Und da wurde aber der Fokus recht stark drauf
gelegt von Microsoft. Im Vorfeld.
Also genau. Und vielleicht, wenn es dann irgendwie mal, oder vielleicht gibt's ja auch schon einen, ich habe ein bisschen noch nicht gesehen, wenn es dann mal irgendwie so einen coolen Story-Trailer gibt. Und dann habe ich vielleicht auch tatsächlich Bock drauf. Aber alles, was bisher war, immer so Multiplayer. Ja.
Und auch auf der Gamescom und so, gell? Es war nur
Multiplayer. Ja, gab's nur Multiplayer. So. Ja, das ist natürlich auch, ist ja auch nachvollziehbar, weil ich glaube, Halo ist halt für viele Leute auch einfach hunderte Stunden Multiplayer. Die Kampagne ist halt so, okay, spielt mal einmal durch, um warm zu werden, so als Fingerübung. Und dann geht's halt ab in den Multiplayer. Und deswegen ist es schon okay, dass man da halt in der Öffentlichkeitsarbeit und so den Fokus drauf legt, aber mich erreicht es halt nicht so und deswegen mal abwarten.
Ist das denn im Koop spielbar?
Ja, wie immer.
Also die Singleplayer-Kampagne, wie immer? Weil das wäre doch ein Argument, das hat ja immer Spaß gemacht,
fand ich. Eben. Aber ich hatte auch ganz lange am Anfang, als Halo Guardians immer angekündigt wurde, habe ich auch eine ganz lange Zeit immer nur gedacht so, ach, das wird eine reine Multiplayer-Geschichte. Bis ich irgendwann realisiert habe, ach nee, das ist ja Halo 5.
Ja. Ganz kurz, Age of Wonders 3 haben die gemacht, das Studio. Das ist ein holländisches Studio. Und diese Age of Wonders-Serie, da gab es ja zwei Teile, und die waren ja schon irgendwie letzten Jahrtausend.
Damals.
Ja. Das nur als kurze Ergänzung. Ja, war auch überrascht, dass die jetzt noch
Overlord. Ich sehe ja gerade Gameplay so, sieht nach Halo aus, ne? Also ist okay. So alleine finde ich es ein bisschen dröge wahrscheinlich, aber hier spielen sie gerade Koop. Ich sehe es auch gerade die Namen über den Figuren und es sieht eigentlich ganz witzig aus. Ah ja, sehr viele Neonfarben.
Ich mag es einfach, wenn es halt mal kein grauer Shooter ist. Das ist bei
Halo. Ja, nee, das ist aber eigentlich auch ganz cool.
Ich finde es aber, also was heißt mal kein grauer Shooter? Ich habe es letztens irgendwo gehabt. Da ging es darum, dass Activision gesagt hat, ja, wir könnten uns schon vorstellen, vielleicht mal ein HD-Remake irgendwie von einem alten Call of Duty zu machen und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, mittlerweile sind diese ganzen Weltkriegs-Shooter eigentlich schon so lange wieder her, dass ich mir durchaus so ein Medal of Honor, das erste oder das erste Call of Duty, so richtig schön mit Landung in der Normandie und das könnte ich mir jetzt in schöner, neuer Shooter-Mechanik und Tula-Grafik auf den neuen Konsolen, würde ich jetzt wieder spielen.
Das wird auch wieder
kommen. 3 kommt doch jetzt auch, ne?
Wollte ich gerade sagen, apropos Multiplayer, habt ihr das mitgekriegt? Wir haben doch vor ein paar Jahren mal so gesagt, warum schaffen die denn bei Battlefield war das, glaube ich, Daniel und Micha, haben wir doch drüber geredet, dass da überhaupt noch ein Singleplayer-Modus herauskommt. Und Call of Duty Black Ops 3 wird auch ohne Singleplayer rauskommen auf den alten Konsolen. Die Kampagne haben die dort gestrichen, ja, weil sie das technisch keinen Bock mehr hatten, das so runterzurechnen, dass das da noch läuft.
Du, aber ganz ehrlich, ich glaube aber, das wird sich trotzdem für die rentieren.
Also ja, ja, das ist auch, finde ich, eine valide Entscheidung, dass man sagt, okay, wer irgendwie auf Grafik Wert legt, der hat eh die neuen Konsolen oder einen PC. Und diejenigen, die halt auf der alten Konsole spielen, für die gibt's halt immerhin noch den Multiplayer-Modus. Ich meine, man hätte ja auch sagen können, es kommt gar nicht mehr dafür raus.
Genau, ist halt so die Frage für des Preises, also jetzt dann dasselbe Geld zu verlangen, wäre natürlich ein bisschen Banane. Ja. Das hoffe ich auch, für die Call of Duty-Fans
jetzt nicht. Dass hallo, es ist Activision.
Ja, vielleicht, ja, also fair wäre ja, wenn sie sagen würden, okay, Multiplayer, dann machen wir
jetzt. Hallo, es ist Activision. Was hast du an Activision nicht verstanden, dass du jetzt noch solche Sachen wie, wenn sie fair wären?
Ja, nee, ist okay. Nein, dann werden sie wahrscheinlich dasselbe Geld verlangen. Aber da habe ich, also ich bin ein Singleplayer-Mensch bei Call of Duty und ich mag den Zombie-Modus. Da bin ich auf die beiden Sachen.
Ja, stimmt, da wird es auch wieder eingeben. Aber,
Der sah auch ziemlich cool aus. Da gab es irgendwann mal einen Trailer und das war so absurd. Das war irgendwie so ein Film-Noir-Zombie-Irgendwas. Also es war so eine Film-Noir-Welt. Das war ganz merkwürdig. Aber irgendwie habe ich da Bock drauf. Da solche Sachen machen immer Spaß. Und Multiplayer habe ich auch nie gespielt. Erstens, weil ich zu schlecht bin. Also habe ich wirklich keinen Schnitt. Ich gehe da rein und kaum habe ich den Abzug auch nur zur Hälfte durchgedrückt, werde ich schon erschossen. Und irgendwie, ich mag diesen Achterbahn-Ride von Call of Duty. Und ich mochte jetzt bei den jüngeren Teilen, dass sie sehr viel stärker in Richtung Science Fiction gegangen sind.
Das Einzige,
warum ich immer ein bisschen angenehmer.
Mir geht's eigentlich ganz ähnlich. Ich mag die Call of Duties auch immer so einmal so zum Spielen, aber ich weiß nicht warum, ich habe, glaube ich, die fast alle gespielt, aber ich habe Black Ops 1 und 2 nicht gespielt. Deswegen freue ich mich irgendwie jetzt nicht so richtig auf Black Ops 3, weil ich so das Gefühl habe, ich müsste jetzt eigentlich die alten beiden noch nachholen. Auch wenn es natürlich bei dem Spiel
ist. Sind wir mal ehrlich.
Ja, bei dem
Spiel kannst du jetzt sowieso nicht die Gesichter merken bei dem Spiel, oder? Also ich meine,
es geht ja auch nicht so konkret weiter, oder?
Das ist ja komplett. Wer ist denn dieser Captain McTavish?
Deine Mutter?
Ja. Genau. Und man kann sich die Figuren halt einfach nicht merken. Das ist ja ein Problem an Call of Duty, dass es super mega fette, krasse, super Action ist, aber man einfach nicht weiß, mit wem man da unterwegs ist.
Das aber
ist
das wäre jetzt meine Frage an euch. Geht Black Ops irgendwie, ist es eine durchgängige Sache oder ist es einfach nur eine Sondereinheit, die jetzt halt irgendwie in irgendeiner Zukunft spielt, die nichts mit dem ersten zu tun hat?
Also wenn das so ist, kann ich mich nicht dran erinnern.
Also hier, Soap McTavish ist übrigens auch aus Modern Warfare. Der hat gar nichts mit Black Ops zu tun. Und zweitens, es gibt schon zwischen Black Ops 1 und 2 gibt es schon irgendwie so Parallelen im Sinne, oder nicht Parallelen, sondern halt so Querverbindungen, so dass sie dann irgendwie mal da auf irgendwas zurückgreifen, was passiert ist. Aber ganz ehrlich, also das braucht kein Mensch oder beziehungsweise du wirst jetzt nicht sagen so, oh, ich habe überhaupt nichts verstanden, weil ich habe jetzt die ersten zwei Teile nicht gespielt oder sowas.
Ja, also, ich glaube, also Black Ops 1 und 2, daran kann ich mich noch erinnern, waren auch in sich geschlossen. Also klar gibt's da die Verweise und die Hardcore-Fans gehen dann auch, also die finden dann auch Sachen, die es sich zu entdecken lohnt, aber für dich als, also du gehst ja rein, weil du eine Action-Achterbahnfahrt willst und kriegst auch so. Die haben, also ehrlich gesagt, bei diesen, man kann die Stimmen ja eh nicht unterscheiden bei diesen Radio-Chatter und den ganzen Krach. Deswegen, und Gesichter siehst du auch kaum.
Ja, ich glaube, sind relativ autark.
Ich glaube, das ist echt total gut, egal.
Also dann freue ich mich halt drauf. Danke, jetzt dachte ich, habe ein Spiel weniger
jetzt auf der Liste. Jetzt freue ich mich mal drauf, ja. Freue dich noch drauf, ja.
Ratet mal, was die Xbox One-Version kostet. Ratet mal, was die Xbox One-Version kostet
von Black Ops. 70 Euro?
Ja, 60. Ja.
Die 69, so. Normal.
Und die 360?
Auch.
Ja. Kostet 59,99 mit 5 Euro Versandkosten auf Amazon. Und steht auch noch dran unten, ist nicht enthalten, aber kostet das Gleiche. Typisch, gell?
Nein, echt. Oh, kommt nicht eine Woche später Rise of the Tomb Raider raus?
Oh ja.
Ja, ich werde das boykottieren.
Warum? Na, wieso?
Das geht gar nicht.
Warum?
Weil man eine PlayStation-Serie nicht einfach so wegkauft. Das macht man nicht. Das macht der FC Bayern.
Du meinst eine PC-Serie?
Aber das gehört sich einfach nicht.
Das macht der FC Bayern. Ich stelle mir gerade vor, wie Lara Croft im Tor steht. So. Und mit diesem Doppelsalto die Bälle wegfeuert.
Ja. Also, nee, weißt du, Es ist ja okay, wenn es solche Fälle gibt, dann lasse ich mir das noch einreden, wie Bayonetta, dass man halt sagt, hey, der Publisher will keinen zweiten Teil mehr machen und dann kommt irgendwie Nintendo und sagt, ja gut, dann macht halt einen, denn wir springen da in die Bresche. wenn es da keine andere Möglichkeit gegeben hätte, dann wäre das okay gewesen. Aber dass man jetzt halt einfach sagt, hey, wir kaufen jetzt Tomb Raider, was immer eine PlayStation-Serie war.
Naja, warum denn nicht? Also
ja, weil das ist
Business, ne? Also ich meine, ja nichts am Spiel.
Ja. Ja, aber das ist, ich wäre
halt. Also klar, also es fühlt sich komisch an, aber auf der anderen Seite.
Also es wäre jetzt was anderes, wenn sie jetzt Nathan Drake aufgekauft hätten, was ja so gar nicht möglich ist, weil der halt einfach von Sony ist, so
gefühlt. Ja, selbst wenn. Also ich meine, es ändert ja nichts daran, dass es ein Spiel mit Nathan Drake ist. Also was soll da ein Spiel anders sein? Das ändert ja nichts dran. Also ja,
ich sage auch nicht, dass was dran ändert, aber dann gut, dann warte ich halt. Dann spiele ich es in Glorious 1080p ein Jahr später.
Ach so, stimmt, das ist zeitexklusiv.
Ne? Ja, das ist zeitexklusiv.
Auf Konsole ja, am PC dann im Frühjahr.
Das kommt interessanterweise auch für die 360 raus, sehe ich gerade.
Naja, das weiß ich auch
nicht. Aber ohne Singleplayer oder was?
Nee, diesmal ist es doch so, dass es keinen Multiplayer gibt.
Ach so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, auch eher sowas, was ich mir jetzt so einrede, um mir zumindest ein paar Titel rauszuhalten aus dem
Herbst. Ich freue mich tierisch auf Rise of the Tomb Raider. Ich fand den alten, also ich fand die Neuauflage, das
Reboot. Ja, die war ja auch gut.
Fand ich super geil. Also es war auf jeden Fall eins meiner Lieblingsspiele. Ich fand auch, ich habe auch diese Neufassung, also das HD, die HD-Neuauflage habe ich auch super genossen.
Auf der PlayStation.
Das stimmt allerdings. Auf der PlayStation habe ich es gespielt.
Also.
Aber fantastisches Spiel, also es hat mir immer noch so viel. Also es hat ein paar gravierende inhaltliche Fehler, ludonarrative Dissonanzen und so. Es wurde dazu auch sehr oft diskutiert, aber das Spiel macht trotzdem unheimlich viel Spaß und tolle Stimmung.
Und gerade wenn ich schon höre, dass jetzt irgendwie mehr Tombs drin sein sollen wieder, dann wird bestimmt super.
Aber ja, die Altersfreigabe ist ja auch jetzt ab 16. Also es sieht jetzt erstmal so aus, als würde das weniger Action, also weniger Gewalt und so sein, sondern mehr erforschen, finde ich super.
Ja,
also
das wird ja bestimmt auch super. Ich sag's halt wenigstens so, ja gut, wir verstehen dich, Daniel, dann brauchst du das nicht
vorstellen. Wir verstehen nicht
ein. Ich bin da tatsächlich auch so, als ich gelesen habe, oh, Hitman wird irgendwie verschoben aufs Frühjahr, war ich tatsächlich auch so ein bisschen so, oh, zum Glück. Also, dann kommt eben im Herbst ein bisschen weniger raus und man hat dann im Frühjahr was, wenn man eigentlich ein bisschen mehr Zeit hat. Also das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Über eine Sache, glaube ich, da fahren Autos in der Stadt und es ist dunkel und es sind Preuß.
Ohne Scheiß, ich freue mich so sehr auf dieses Spiel.
Auf was? Das wird
super. Auf Need for Speed freue ich mich
wieder. Ja, ich wollte es gerade sagen, nach einem Jahr Pause endlich mal wieder.
Boah, super. Und es sieht so gut aus. Es sieht so cool aus.
Ja. Nee, letztes Jahr gab es doch das mit der Insel, wo man diese Credits immer gesammelt hat. Das ist ja schon zwei Jahre her.
Ja. Das ist 2 Jahre her.
2 Jahre, krass.
Rivals ist 2 Jahre.
Rivals
ist 2 Jahre.
Nee, aber das meine ich doch mit einem Jahr Pause.
Also
stimmt doch.
Ja, genau.
Naja, gut.
Also, was ich meinte, letztes Jahr gab es kein Need for Speed. Das war meine Aussage. Deswegen mit einem Jahr aussetzen.
Okay.
So rum.
Ja, okay. Ja.
Aber mir gefällt das Neue so gut. Nicht, weil das jetzt so wahnsinnig neuartig ist, weil es ist schon wieder nur Underground-Rennen und Tuning und so. Aber ich finde diese Mischung aus diesen total schiesigen Realfilmsequenzen und dieser wahnwitzigen diesen Grafikübergang finde ich mega geil. Ich finde das halt cool, dass sie, also es ist halt diese Filmsequenzen, wo sie in die Kamera sprechen, sie sprechen dich als Spieler an und das ist sowas von 90er.
Ja,
das ist so. Wie früher bei diesen CD-ROM-Winterdingen. Irgendwie ist das geil, also ich habe voll Bock drauf, weil man weiß, die nehmen sich nicht so richtig ernst, es ist alles so pseudo-cool und alles
also
so.
Also wenn super. Was so cheesy daherkommen darf, dann Need for Speed. Da kann ich mir absolut den Proll raushängen lassen, das ist völlig in Ordnung.
Und vor allen Dingen, also echt, als ich dann die Spielgrafik gesehen habe, die gefällt mir wirklich gut. Also die haben irgendwie geschafft, zumindest diesen, also spielt er, glaube ich, nur nachts, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe jedenfalls
keinen Tag. Ich habe nichts tagsüber gesehen bis jetzt, ja.
Und es sieht aber, also diese ganze Beleuchtung, so diese Neon-Nachtatmosphäre, so das, diese Stimmung ist voll geil, weil die ganzen Straßen sind natürlich nass. Also im Prinzip ist es wieder wie so ein Michael Bay-Film. Also alles ist nass und alles leuchtet und reflektiert, aber irgendwie passt das auch super zu Need for Speed. Und alleine so mit diesen super Karossen sich illegale Nachtrennen zu liefern und dann so mit so ein paar cheesigen Filmsequenzen belohnt zu werden, da freue ich mich tierisch drauf.
Also was ich mich drauf freue, dass es eben nicht nur ein so ein Thema hat diesmal, sondern dass man alles miteinander so selber sich voranarbeiten kann. Mhm. Das gefällt mir eben ganz gut, dass es eben nicht nur Untergrund ist oder nicht nur schnell Autofahren oder so. sondern dass das so, du, je nachdem, auf was du gerade Bock hast, da arbeitest du dich halt irgendwie weiter empor und du kannst ja dann auch Sachen miteinander kombinieren und so. Und dir in einem Rennen, in einem Untergrundrennen gleichzeitig noch die Cops irgendwie ans Bein binden, damit du halt noch einen Multiplayer mehr kriegst und noch da halt extra viel driften. Das finde ich, wenn das funktioniert, könnte das wirklich sehr viel Spaß machen. Bin mal gespannt.
Ich glaube auch, da bin ich super gespannt drauf. Daniel, naja, du hast natürlich recht, die fahren im Kreis, die Autos.
Die fahren ja nicht mehr im Kreis, sondern in der Stadt, aber das macht jetzt so.
Aber der Oktober, der November hat es echt in sich. Daniel, hast du die Star Wars Battlefront Beta angespielt?
Nee, habe ich nicht gespielt. Weil ich
habe die gespielt.
Ja?
Erzähl erstmal Daniel, ob er sich freut oder nicht. Warum nicht?
Achso, nee, ich freue mich da mega drauf. Ich weiß, dass die ja so ein bisschen zwiegespalten aufgenommen wurde. Gab ja viele, die gesagt haben, hey, die ist echt gut, das macht Spaß. Und es gab auch viele, die gesagt haben, so, naja, ist dann halt doch nur Battlefield mit Star Wars Skin quasi. Und die Modi sind wohl noch etwas unbalanciert und das ist auch der Übergang so zwischen den Kämpfen mit den Flugzeugen und so, das wäre dann alles ein bisschen komisch gemacht und ich kann da jetzt nur das sagen, was ich halt so gelesen habe, deswegen habe ich keine Ahnung, aber das, ja.
Ist aber halt, warum freust du dich drauf? Also ich war in dem Moment, wo ich erfahren habe, vor einiger Zeit jetzt schon, dass wirklich kein Singleplayer oder irgendwas oder Kampagne oder irgendwas existiert, sondern es wirklich nur rein Multiplayer-Matches wird, da war ich dann schon so ein bisschen demotiviert irgendwie. Ich werde es mir trotzdem anschauen wollen und es macht mir bestimmt auch Spaß, aber ob es mich wirklich lang motivieren kann, weiß ich nicht.
Ja, ich mag halt den Battlefield-Modus, den Multiplayer voll gern. Da habe ich jetzt auch bei den letzten, habe ich den Singleplayer überhaupt nie mehr gespielt.
Das ist halt Star Wars, gell?
Ja, und dann deswegen, ich habe ja schon immer gesagt, also wenn das halt ein funktionierendes Battlefield ist mit Star Wars Skin, dann reicht es doch eigentlich schon. Ich finde es deutlich spannender, als mit Prolls durch eine Stadt zu fahren.
Micha, du hast es gespielt, ich habe es auch kurz angespielt. Wie fandest du es denn?
Ich fand's scheißgeil. Scheißgeil. Ich fand's richtig geil. Also ich habe die alten Battlefronts unheimlich gerne gespielt. Ich habe die auf der PS2, glaube ich, PS2 habe ich damals gespielt. Sehr viel lokal im Splitscreen mit Freunden und so. Es war super, hat super viel Spaß gemacht. Und das Neue hat mir sehr gut gefallen. Balancing, weiß ich nicht. Also da bin ich.
Ja gut, dafür war es so, ja auch eine Beta.
Keine Ahnung. Also dafür macht man eine Beta und klar, wir sind auch, es gab Netzwerk-Kickups oder so, aber dafür macht man eine Beta. Und ich denke mal, was jetzt nicht ist, wird noch werden. Also das sind halt die Leute von DICE. Also da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, dass die da irgendwelche Balancing-Probleme austarieren.
Was? Nee. Gerade.
Ja, hallo. Was echt? Ist das so? Ist das so schlimm bei denen?
Das heißt nicht umsonst Beta-Field. Die kriegen das dann, also Battlefield 4, da hatten sie irgendwie echt ein massives Problem. Das haben sie jetzt irgendwie, da haben sie ja Jahre gebraucht, bis sie es hinbekommen haben. Sie kriegen das dann schon immer hin, aber sie haben gerade so, zum Launch ist es dann schon bekannt, dass sie halt öfter mal so Fehler haben. Manchmal sind es nur so Kleinigkeiten. Manchmal haben sie aber auch echt dann irgendwie massivere Probleme mit irgendwie, dass die hier Spawn-Points überhaupt nicht funktionieren. Also, dass du ständig irgendwie mitten in Feindgruppen reinspawnst und so oder das. Aber ja, im Grunde kriegen sie das dann eigentlich schon immer hin.
Also ich hab das, also als ich das gestartet habe, ich zuerst gedacht, das ist eine Rendersequenz.
Also diese Fotogrammetrie ist
der Hammer. Diese Grafik so, und das sieht halt besser aus als der erste Kinofilm. Das geht eigentlich überhaupt gar nicht. Das ist unfassbar. Also ich finde
mega allem cool, dass ich.
Also ich habe es auf PS4 gespielt, also sah fantastisch aus, hat sich sehr gut gesteuert. Ich fand dieses Blaster-Gefühl total cool.
Es unterscheidet sich zu wenig, finde ich. Also es fühlt jeder fühlt sich gleich an.
Ja gut, das kann sein. Also vielleicht werden mir diese Details dann später auffallen. Aber in diesen 3-4 Stunden, die ich gespielt habe, mir das super gefallen. Diese Schlacht von Hoff, das ist doch der Eisplanet, ne? Ich bin nicht so ganz Star Wars-Firm. Aber dieser Eisplanet ist super geil, fand ich von der Stimmung richtig cool. Auch, dass die, es fühlte sich einfach insgesamt sehr, 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 sehr wirklich wie eine Star Wars-Schlacht an. Das hat mir sehr gefallen. Du hast halt auch ständig irgendwie passiert um dich herum, irgendwie was. Du hast, wenn Stormtroopers erschießt und so, dann hast du wirklich dieses Gefühl auch aus dem Film, dann sprühen die Funken und die fliegen so vorn über, so, das ist auch so, also doch wieder so dieses leicht cheesige irgendwie, aber es fühlt sich irgendwie geil an.
Und die Atmosphäre haben sie perfekt eingefangen, das fand ich auch. Also und wenn du wirklich unterhalb so von so einem AT-AT lang marschierst und das hat einfach diese Scale oder diese Größe von den Maps. Diese
Dimension,
und
die,
Die Dimension, du hast wirklich das Gefühl, du bist halt in einem Star Wars Battlefield. So, das stimmt schon, das haben sie gut getroffen. Ich weiß halt allerdings nicht, wie schnell dieser Star Wars Bonus verfliegt. Ich meine, bei Battlefield hält sich das ja auch bis heute an, dass die Leute das spielen, weil sie dann halt mit Taktik und so dann arbeiten. Also da müssen sie dann halt irgendwie auch drüber kommen, dass so, wenn die Atmosphäre erstmal so verfliegt, diese Begeisterung für Star Wars nach dem Kinofilm, wird es ja auch wieder so ein bisschen abebben, denke ich mal.
Ja, ja. Und es gibt vor allen Dingen auch wieder ein Split-Screen, so bestehen,
das ist auch geil. Ja. Der Horde, ob das so bestehen kann, stellt sich mir die Frage. Aber
das ist natürlich die Frage.
Dieser Horde-Modus mit lokal, kann man den lokal spielen mit Splitscreen? Meinst du das? Mhm. Der ist klasse.
Das
ist
geil. Der ist schön.
Der ist super geil. Das haben sie ja auch auf der Gamescom gemacht.
Ja. Da ging das ja schon. Also ich freue mich da schon sehr drauf. Also ich bin natürlich auch wegen, weil Multiplayer Only, und das ist halt immer ein bisschen doof, weil das alte PS2-Spiel konntest halt auch mit Bots spielen. Mhm. Und das hat gerade wegen diesem Star Wars-Flair und auch weil. Also gerade mit dem zweiten Battlefront, da wurde das ja auch gemischt mit den alten und den neuen Kriegen. Wie heißen die neuen? Also von den neueren Star Wars sind Klonkriege oder so, ne? Ja. Aber das war cool. Also weil da hattest du diese Druidikas, an die kann ich mich erinnern. Das waren diese super schnell feuernden Roboter, die sich so aufstellen, wie so Käfer. Das war jetzt hier nicht. Also das war jetzt schon wirklich die alte Trilogie. Aber ich hoffe, dass das halt irgendwie
bestimmt, so erfolgreich wird. Das wird zu den neuen Filmen auch kommen.
Das hoffe ich auch. Also ich hoffe, mich wundert jetzt mal ganz am Rande. Es kommt ja im Dezember, kommt ja ein neues Star Wars Film. Mich wundert total, dass es noch überhaupt kein Spiel angekündigt worden ist.
Hä? Das ist doch das Spiel. Also
nein,
aber das, also das Setting Spiel ist es ja woanders.
Das meinst nein, also neues zu dem neuen Star Wars, zu dem.
Ach so, ja, EA hat doch die Lizenzen exklusiv für die Star Wars
kein Spiel
für Konsolen, glaube ich. Also,
ich weiß, dass die Jade Raymond, die arbeitet gerade an einem Spiel. Die Jade Raymond, die früher Assassin's Creed bei Ubisoft und so mitgemacht hat, die ist jetzt bei EA und die arbeiten zusammen mit Visceral an diesem ominösen Star Wars Spiel, was wahrscheinlich Überbleibsel ist.
Von was 13, auch immer, 13,
von den 1313, ja, genau.
Ach so, okay. Aber es ist jetzt nicht das Spiel zum Film, ne?
Da gibt's noch keine konkreten Infos dazu. Vielleicht wird's was zum Film oder vielleicht wird's in dem Setting oder keine Ahnung.
Aber mal ganz ehrlich, wann gab's denn das letzte geile Spiel zu einem Film? Also da bin ich doch lieber froh, sie machen irgendwas, was auch mit Star Wars ist, aber jetzt nicht direkt an einen Filmrelease gekoppelt oder so.
Nein, froh sind wir da bestimmt alle drüber, aber ich wundert's einfach.
Michael, weil es gibt doch die Disney Infinity Sachen, die sind ja genau zum Film. Also es gibt für Disney Infinity gibt's drei Playsets, das sind ja diese Kampagnen. Es gibt ein Playset zur Episode 1 bis 3, es gibt ein Playset für 4 bis 5 und es gibt jetzt ein Playset, was jetzt gerade rauskommt, dann zum Film passend, für die Episoden, die dann halt da jetzt hat, die 7 bis 9.
Mhm. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass so diese reinen Filmumsetzungen so ein bisschen zum Glück aus der Mode gekommen sind. Ja. Also da gab es da ganz wenige Ausnahmen, die gut waren, aber meistens waren die alle scheiße. Aber das war also jetzt gar nicht so lange her. Da gab es dann halt Iron Man 1 und 2 als Spiel oder weiß nicht,
die Avenger. Es ist ja auch, also die Schlachten von dem neuen Film wird es garantiert für Battlefront dann auch geben. Bin ich mir relativ sicher, dass sie damit schon arbeiten. Aber halt noch nichts zeigen oder noch nichts verraten, weil es dann wahrscheinlich den Film spoilern würde.
Vielleicht dürfen die auch gar nicht, genau. Also das kann ja auch sein.
Aber aus dem Trailer sieht man doch schon da dieser. Ist es der, was liegt da? Dieser Sternenzerstörer liegt doch da in dieser Wüste rum, in dem Trailer. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da irgendeine Schlacht ausüben wird.
Ja.
Ja, das kannst du ja auch alles noch nachliefern.
Eben,
Und wie gesagt, du kannst ja theoretisch jetzt auch sagen, okay, jetzt kommt der Film raus und dann kommt halt nächstes Jahr Battlefront 2. Also das es ist immer noch EA. Und da kann man schon halt sagen, ja gut, das bringen wir jetzt mal raus. Und dann kommt das mit den ganzen neuen Schlachten als großes quasi Update-Vollpreispaket im nächsten Jahr.
Also ich sehe gerade, da kommt ja was für Daniel. Was denn? Ich verkomme ein bisschen weiter das Kreuz. Also erstmal kommt Just Cause 3, aber darüber haben wir ja lange und breit gesprochen.
Haben wir ausführlich.
Das wird witzig, das macht Spaß. Aber Rainbow Six Siege.
Ja, da bin ich immer noch, also da habe ich auch keine der Betas gespielt, da waren doch auch jetzt ständig irgendwie welche. Ich glaube, das wird gut, wenn man ein gutes Team hat. Also ich glaube, das ist so ein Spiel, das wirst du, wenn du alleine einfach mal sagst, oh, spielst mal ein bisschen Runde Multiplayer, probier mal, was hier so los ist, dann glaube ich, wird es schwer.
Ich habe es neulich bei Ubisoft angespielt. Da war so ein Sammel-Preview-Event mit Anno und Rainbow Six und Assassin's Creed. Das ist genau das, wie du gesagt hast. Also wir haben dann halt in so einer wild zusammengeworfenen Gruppe das gespielt und erstmal alle gestorben. Weil es halt einfach knacke schwer ist. Also selbst auf normal ist es schon schwierig, eine Kugel und du bist halt fast weg. Und auf realistisch bist du halt sofort tot. Und ja, wenn du dich nicht komplett absprichst, jeder hat ja dann auch eine Rolle, jede Rolle kann dann auch nur einmal genommen werden, dann musst du halt so Geißeln irgendwie befreien und dann laufe ich halt zu so einer Tür, der eine sprengt die Tür auf, ich denke mir nichts dabei, was kommt raus, ein Selbstmordattentäter mit Sprengstoffgürtel und wir waren halt alle futsch, so, ja, und dann sitzt er halt 10 Minuten da, bis halt die Runde vorbei ist, weil halt 2 Leute überlebt haben und dann halt noch langsam in dem Haus vorgehen, das ist wahnsinnig komplex, sich da einzufinden, wenn du nicht genau weißt, was deine Rolle soll in der Gruppe. Ja, also du hast ja dann so eine fahrbare Kamera dabei, so eine Drohne. Der andere hat irgendwie ein Schild, kann aber das nicht wegen nicht schießen. Dann musst du halt alle irgendwie hinter diesem Schild herlaufen und so weiter. Der andere kann Bomben entschärfen. Das wird auch nur gut funktionieren, wenn du in einem Clan spielst oder in einer Gruppe oder mit Leuten über Skype dich verbindest oder irgendwie mit Leuten spielst, die du kennst, die alle Bock haben, diese Rolle irgendwie zu perfektionieren.
Ja, und die das halt auch, ich glaube, das Problem ist halt, war bisher immer, dass ich es gespielt habe, also jetzt 2-mal schon gespielt und es war halt 2-mal so dieses was muss ich denn überhaupt machen, ja, so
boom, tot.
Genau, und dann immer so, hä, wie, ach, jetzt gibt's so eine Preview Phase, wo man irgendwie mit diesen ferngesteuerten Kameras rumfahren kann, da kann man schon mal was angucken, bestimmte Punkte markieren, dann kennt man halt die Karten nicht, dann beim 2. Mal war dann so einer dabei, der dann immer gesagt, jetzt machen wir mal das, jetzt machen wir mal das. Der hat dann halt immer so gesagt, ja, jetzt gehen wir mal alle irgendwie zum 1. Stock rauf. Und dann war sie ja, wo ist denn hier die Treppe? Keine Ahnung. Und dann läufst du halt um die Ecke rum, weil du denkst, da ist ein Aufgang, da ist dann aber keiner, sondern du läufst halt direkt dem Feind in die Arme. Und das ist dann halt schwierig. Das ist aber natürlich immer bei Multiplayer-Spielen so, dass die natürlich auch besser funktionieren, wenn du weißt, was das Spiel für Mechaniken hat, wenn du sie instinktiv einsetzen kannst und wenn du auch die Karten dann kennst. Dann deswegen.
Aber es ist schon nochmal ein Unterschied zwischen sowas wie Rainbow Six Siege und Battlefront. Natürlich ist es auch leichter bei Battlefront, wenn du weißt, da ist die Flak und da ist hier irgendwie das Special-Item für den X-Wing und so weiter. Dann kannst du es ein bisschen besser, aber du kannst in eine Partie Battlefront reingeschmissen werden und kannst trotzdem Spaß haben. Und das geht bei Rainbow Six Siege halt überhaupt gar nicht.
Ja, weil aber auch, glaube ich, Battlefront gar nicht so ein verschiedenes Klassensystem hat, oder? Also da ballern doch einfach alle nur, oder?
Ja, klar, ja. Aber genau. Du kannst ja dann eben diese Specials und Items und Perks, also das gibt keine festen Klassen, sondern du konfigurierst dich ja so hoch dann quasi über diese Perks-Systeme mit diesen Karten, die du dann freischaltest.
Ach so, ja gut, klar, das, aber ich meinte jetzt halt zum Beispiel im Vergleich zu Battlefield, wo du dann schon halt einen hast, der irgendwie Munition dabei hat und einer, der heilt und einer, der irgendwie Aufklärungsgegenstände hat, irgendwelche Gadgets und so. Und da musst du ja auch erst nach und nach rausfinden, wie du die einsetzt und welche Rolle du überhaupt zu erfüllen hast als Soldat. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann hast du halt ein Squad, was überhaupt nicht zusammenspielt und dann rennt halt jeder für sich alleine rum und dementsprechend unerfolgreich ist man dann halt auch. Und ich glaube, deswegen ist es halt auch bei Battlefront einfacher, weil da halt einfach alle ballern und jeder muss halt nur für sich selber rausfinden, was er da für Perks freischaltet und wie man die dann einsetzt. Aber du bist nicht darauf angewiesen, dass deine Teamkameraden jetzt besonders gut mitspielen.
Genau,
Und das, glaube ich, ist bei Siege extrem so, dass du wirklich darauf angewiesen bist, dass deine Teamkameraden und du gut im Squad zusammenspielen.
Und ohne Sprachkommunikation funktioniert das, glaube ich, eh auch nicht. Also selbst wenn alle das Spiel können, ist es trotzdem verdammt schwierig.
Ja.
Ja. Im November kommt noch Anno. Da freue ich mich auch drauf. Anno 22.5 haben wir ja auch schon ausführlich in einem Vorab-Podcast mal gesprochen, Daniel. Habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen länger spielen können in der Preview. Ist einfach toll. Ich habe zwar immer noch so ein bisschen Bedenken, dass man sehr lange braucht, um reinzukommen, was diese Warengeschichte angeht, weil die halt alle so abstrakt sind, dass du nie genau weißt, wozu brauche ich jetzt das hier nochmal, aber wenn man das ein paar Stunden gespielt hat, ist man irgendwie auch komplett drin. Und vielleicht ein kleines Feature noch, was wir damals in der Preview nicht gesehen haben. Es gibt jetzt auch so einen Real-Time-Strategy-Part da drin, der ist relativ neu. Also du gibt's dann immer so Kampfeinsätze. Und dann kannst du mit so Kampfschiffen dir so zusätzliche seltene Materialien erwirtschaften quasi, damit du halt irgendwie schneller vorankommst für spezielle Gebäude. Da fährst du dann wirklich wie bei Command & Conquer früher halt mit deinen Schiffchen, die markierst du so. Und dann hast du da noch so ein Subsystem. Also auf dieser Übersichtskarte hast du dann deine Länder. Und dann kannst du halt sagen, ich gehe jetzt in so einen Kampfeinsatz und dann kannst du da noch zusätzliche Aufgaben erfüllen. Also bringt noch mal so ein bisschen Abwechslung in das Aufbauding rein. Weiß ich nicht so, ob das die Zielgruppe überhaupt will und anspricht. Man will ja bauen und und seine Basis irgendwie vergrößern. Ich weiß nicht, ob das so notwendig war, da jetzt noch so ein Kampfsystem mit reinzukriegen. Aber immerhin ist es getrennt vom Aufbausektor. Also wenn du nicht kämpfen willst, dann musst du es auch nicht machen. Das ist ganz gut.
Ja, ich, also, mich rockt einfach dieses Zukunftssetting nicht so mega. Also, ich merke dann schon, dass das alles sehr, sehr anno-mäßig ist. Und wenn ich dann spiele, finde ich es auch immer ganz unterhaltsam. Aber es ist jetzt nicht so mein Lieblingssetting. Und deswegen bin ich da jetzt auch gar nicht so angetan, wie wenn es jetzt ein klassisches Anno in Anführungsstrichen wäre.
Dann freust du dich vielleicht über Rollercoaster Tycoon. Da kommt nämlich ein neues im Dezember.
Rollercoaster Tycoon. Hör ich gerade zum ersten World. Mal, aber wird bestimmt super.
Naja, ich glaube, das weiß ich nicht.
Wir hatten doch letztens erst irgendwie so einen Roller, gab doch irgendwie, was war denn das? So Theme Park oder sowas, so katastrophal schlecht war auf der Xbox One, war das nicht?
Ja, aber das war ja kein richtiges Bauspiel, das war ja so ein Arcade.
Ach so,
Rollercoaster-Thema. Okay. Nee, Rollercoaster Tycoon ist ja die Originalserie zusammen mit Theme Park und Rollercoaster Tycoon World hat so ein bisschen eine ganz schwierige Karriere jetzt hinter sich, weil es irgendwie Entwickler gewechselt hat und so weiter. Aber das, was jetzt da kommt, das wird, glaube ich, kein Überflieger. Aber ich glaube, das wird so für die Nostalgiker wie mich, die Rollercoaster Tycoon mochten, wird es, glaube ich, ein ganz nettes, unterhaltsames Spielchen für ein paar Abende. Bin mal gespannt, ob diese Formel halt noch funktioniert, dass man einfach so stundenlang vor sich hin einen Rollercoaster-Park aufbaut. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, mir das anzugucken. Wird es eine Folge zu geben, definitiv, im Dezember.
Gut. Boah, jetzt haben wir eine Stunde gelabert, obwohl wir ja kein Thema haben.
Meint ihr, No Man's Sky kommt noch? Nee, oder?
Das ist ganz interessant. Da gibt's ja die Gerüchte, dass das erstens ist es irgendwie bei einem. Das sind ja immer diese komischen News, wie so, ja, ein südkoreanischer Online-Händler, bei dem tauchte das irgendwie für 2 Sekunden auf der Webseite auf mit Release-Datum. Ja. Ganz oft sind es aber auch irgendwie, ja, hat halt der Praktikant das falsche Datum eingetragen oder es gab einen Zahlendreher oder es war halt einfach ein Platzhalter-Datum, das heißt jetzt gar nichts. Es gibt ja dann das Gerücht, was daraus entstanden ist, dass Sony so ein Überraschungs-Release plant, also dass sie wirklich auf der Paris Games Week dann sagen, ja, und hier ist die PK und ab morgen gibt's No Man's Sky oder so zum Download.
Da bin ich echt gespannt. Also irgendein Knaller wird's da geben. Ich bin mir immer noch relativ sicher, dass die nicht ohne Grund jetzt da in Paris das so verzögert machen, weil irgendwas noch nicht fertig war oder so. Irgendein Knaller wird's da geben.
Ja, das kann sein. Und es ist halt
ja schon, also ich war schon bei der TGS so ein bisschen überrascht über ein paar Sachen. Ich glaube schon, dass sie da ein paar Sachen planen. Mhm. Also ich freue mich, das sollte jetzt noch abschließend vielleicht noch dranhängen, total auf das Gravity Rush Remaster. Das ist so ein PS Vita-Spiel gewesen, was voll untergegangen ist, weil das eben auf der PS Vita rausgekommen ist. Und das ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll, weil es kommt jetzt nämlich schon im Dezember in Japan raus und im Februar wird es bei uns rauskommen. Ich, wenn es englischsprachig ist, werde ich es mir wahrscheinlich importieren, weil das ist wirklich eins meiner Lieblingsspiele gewesen. Und verrückterweise haben sie echt noch einen zweiten Teil angekündigt, obwohl sich das null verkauft hat. Also und Sony haut ständig solcher Sachen raus, wo ich denke, hä, bringt euch das Geld?
Ist das ein neues oder ein Remastered? Also ist es das Gravity Rush, was wir auf der Vita gespielt haben?
Richtig, also das erste ist Remastered. Das ist wirklich das Spiel, was wir schon kennen, nur halt wirklich als Neuauflage. Es kommt aber davon halt auch eine Fortsetzung. Und ich glaube, diese Fortsetzung, das ist ein ursprünglich auch für die PS Vita gewesen. Die haben wohl wirklich auch einen zweiten geplant, aber den haben sie jetzt natürlich gezwungenermaßen für die PS4 umgemodelt. Und das ist deshalb so cool, weil es halt wirklich total an Ghibli-Filme erinnert. Mhm. Ohne dass es ein Ghibli-Film ist. Und was insofern kam, dass ich Leuten völlig zufällig dann diesen Soundtrack dann vorgespielt habe, der übrigens sehr gut ist. Und dann haben die mich gefragt, ist das irgendwie aus einem neuen Ghibli-Film? Ich so, nee, das ist tatsächlich aus einem Spiel, was gar nichts damit zu tun hat. Das ist viel näher an Ghibli dran, als das eigentliche Ghibli-Spiel. Wie hieß denn das nochmal? Das mit der Hexe.
Ni no Kuni,
genau. Also Ni no Kuni, wo viele Leute gesagt haben, so, ja, Miyazaki merkt man so ein bisschen, aber das verliert sich total im Laufe des Spiels. Und Gravity Rush, genau umgekehrt. Du spielst es und denkst die ganze Zeit, du guckst den Ghibli-Film an. Und das ist, auch so was steht, der sollte sich das mit ihm angucken. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die noch ein paar Bomben platzen lassen. Also jetzt hier, Games Week ist übernächste Woche, ne? Also ich bin gespannt. Zumal ja No Man's Sky so ein Ding ist, was ja auch sehr, also ich würde jetzt mal so vom Gefühl her sagen, auch etwas ist, was auch stark ein europäisches Publikum anspricht so und würde eigentlich schon ganz gut passen.
Ich bin gespannt, ob es eine Preissenkung gibt. Das ist jetzt vielleicht für die Leute, die eine PS4 haben, so wie wir, jetzt nicht so interessant, weil wir jetzt ja auf absehbare Zeit wohl keine neue kaufen werden. Aber ja, es ist halt so für den Markt ganz interessant, ne? Wenn du halt sagst, ey, okay, ein paar Wochen vor Weihnachten wird jetzt der Preis nochmal gesenkt. Das ist jetzt auch psychologisch dann nochmal irgendwie ganz interessant. Dann könnte das schon nochmal eine Menge Stückzahlen bewegen im Weihnachtsgeschäft. Ja. Und in Japan, China, glaube ich, und Nordamerika wurde der Preis schon gesenkt für die PS4. Also eigentlich wäre da Europa nämlich auch dran.
Ja.
Bin gespannt. Also es ist ja aktuell eh so, es gibt ja immer diese kalten Preissenkungen, diese indirekten Preissenkungen, das ist ja jetzt schon quasi gang und gäbe. Genau, die nicht offiziell sind, aber das halt dann im Handel zum Beispiel heißt, hey, für 3,99 kriegst du aber noch einen Controller und ein Spiel mit dazu oder so. Das ist dann halt so eine Form der versteckten Preissenkung, dass dann halt im Handel nochmal Sachen mit draufgelegt werden, aber offiziell bleibt ja der Preis, diese unverbindliche Preisempfehlung von 3,99 immer noch bestehen. Und wenn sie da dann halt sagen, hey, wir gehen da um Fuffi runter oder so, wer weiß. Ja.
Ist für uns PC-Spieler jetzt nicht so. Also No Man's Sky, weiß ich nicht, ob das jetzt dieses Jahr noch kommt. Bin echt gespannt.
Ja, es wäre gar nicht so schlimm, glaube ich, wenn es nächstes Jahr käme, weil das ist, um das jetzt mal zum Ende zu führen, eh genug im Herbst. Und ach so, weil ich hier gerade, ist ganz witzig, ich sehe gerade so eine Werbeanzeige hier für World of Tanks, da soll ja auch eine PS4-Version jetzt rauskommen. Kommt die auch noch dieses Jahr oder ist das?
Das habe ich überfragt, weiß ich nicht.
Okay.
Habe ich nirgends gesehen, aber.
Da bin ich auch gar nicht mein Ding, also da kann ich gar nichts zu sagen.
Das macht aber Spaß. Also das ist wirklich Wortspiel-Ding, Counter-Strike mit Panzern, aber es ist wirklich unterhaltsam. Also ich habe das auch irgendwie nicht für wirklich interessant gehalten, bis ich es dann mal ausprobiert habe auf der 360 und das ist echt launisch. Also und dadurch, dass es halt Free-to-Play ist, kann man es ja auch einfach mal so ausprobieren.
Was mir auffällt, wenn ich die Liste, ich habe jetzt hier mitgeschrieben für den Blogpost, wir sind ganz schön AAA versaut. Da ist jetzt kein einzig schönes Indie-Spielchen dabei.
Ja, aber ja, das liegt daran, dass diese Indie, dass die ganzen Listen ja auch irgendwie fast nur AAA.
Aber es gibt auch, also gibt gerade.
Ich glaube, auch die interessanten Sachen kommen auch wirklich nicht. Also ich meine, so Sachen wie Hyperlight Drifter und so, die erscheinen ja auch alle erst nächstes Jahr.
Da gibt es einiges, auf was ich mich freue. Nuclear Throne habe ich auch irgendwie Bock drauf.
Ja, aber ich glaube, aber die Indies versuchen doch auch tatsächlich immer, sich eher so ein bisschen aus dem Herbst rauszuhalten, weil sie halt genau wissen, wenn da die ganzen fetten AAA-Dinger alle einschlagen im Wochentakt, dann kriegen wir da relativ wenig an Aufmerksamkeit auf einschlägigen Seiten und überhaupt so. Und klar, wenn die Leute halt gerade irgendwie am 120 Stunden Fallout sitzen, dann haben sie jetzt auch nicht großes Interesse dran, zwischendrin noch mal ein Indie-Spiel reinzuwerfen.
Ich meine, so Sachen wie Firewatch und so, die kommen auch alle erst nächstes Jahr, ne?
Das ist Februar, ja.
Was ich unbedingt noch dieses Jahr im Podcast schaffen will, ist Undertale. Das wird ja gerade so extrem gefeiert.
Undertale?
Habt ihr das schon mitbekommen? Das ist irgendwie gerade das bestgeratete Spiel des Jahres mit irgendwie 96% auf Metacritic und OpenCritic und wie sie alle heißen. Mhm. So ein ganz durchgeknalltes kleines Rollenspielchen. Geht ganz steil durch die Decke. Das müssen wir unbedingt mal noch besprechen. Ja.
Das sind gut. Wir haben ein paar Sachen haben wir ja. Die sind letzte Woche ist echt viel rausgekommen. Transformers ist rausgekommen von Dingens. Wie heißt denn das? Platinum Games. Neues Tate-Spiel ist raus. Meine Fresse. Es ist echt viel. Es ist ja auch cool, aber ich auf der anderen Seite, meine Herren.
Man sollte einen täglichen Podcast haben, um das alles unterzubringen. Man sollte einen täglichen Podcast haben,
hat echt eine Menge zu tun. Ja, tatsächlich. Ein neues Tate-Spiel ist jetzt diesen Freitag rausgekommen. Es ist so eine Rollenspielreihe von Namco, die auch durchaus ihre Fans hat. Ist auch ganz nett. Tales of Zestiria oder so heißt das. Sieht aber auch ganz nett aus. Und dann Transformers und
Doch, jetzt sehe ich es auch hier. Das habe ich aber. Das ist am gleichen Tag Wasteland 2 rausgekommen, nämlich. Ja, ganz spannend. Ja. Das ist dann West gegen Ost Rollenspiel. Ja.
Guck mal, also am selben Tag sind Tales, Dragon Quest und Disgaea rausgekommen. Also ich glaube, Leute, die sowas gerne spielen, die werden jetzt an dem Tag richtig erschlagen. Wahnsinn. Heftig.
Gut, dann verratet uns doch noch
was. Eine Sache noch. Es kommt irgendwann in diesem Jahr noch, zumindest in USA und in Japan, eine Neuauflage von Earth Defense Force raus.
Oh, das Ding schon wieder.
Und das ist geil.
Ja.
Das ist geil. Freue ich mich drauf, weil Earth Defense Force ist super, hat nur schon seit immer das Problem mit der Framerate gehabt, weil die einfach mehr Monster da zeigen, als die Engine schafft. Und jetzt haben sie es zum ersten Mal mit der PS4, das ist halt eine Neuauflage des letzten Spiels, nutzen sie die neue Hardware-Power dafür, das Ganze halt auf, das ging jetzt so blöd, aber auf 60 FPS laufen zu lassen. Ist bei dem Spiel aber wirklich vorteilhaft, weil das ja ein Splitscreen-Titel ist. Also es macht am meisten Spaß, wenn man es wirklich zu zweit auf der Couch spielt. Und weil der übelste, krasse, apokalyptische Shit abgeht, mit 1000 Millionen Monstern auf dem Bildschirm, das, ich glaube, das davon profitiert das Spiel enorm. Da freue ich mich auch drauf. So, jetzt reicht's aber.
Ja. Dann verratet uns auch noch, auf was ihr euch freut oder Sachen, die wir vergessen haben, ab in die Kommentare damit. Dann würde ich sagen, haben wir genug gebruncht für heute. Und ein abschließendes Spiel noch. Ich weiß noch nicht, ob ich mich so richtig drauf freue, aber ich möchte gerne mit euch beiden das neue Zelda spielen. Dieses Dreier-Koop-Spiel. Das ist doch wie für uns gemacht.
Wie heißt denn das?
Triforce Heroes? Ist das nicht 3DS? Das ist 3DS, genau. Ja. Ah. Das möchte ich gerne mit euch spielen. Habe ich hier offiziell verkündet.
Okay, ich habe mein 3DS, glaube ich, noch nie für Multiplayer benutzt. Also zwar schon mal irgendwo angeschlossen, um was runterzuladen, aber ich weiß gar nicht, wie man da irgendwie mit anderen Leuten zusammenspielt, ja.
Neuland.
Ja. Gut, merkt euch das schon mal vor. Bitte Zeit dafür einräumen. Dann danke fürs Zuhören und wir hören uns morgen.
Alles klar, bis dann. Ne? Ciao. Tschüss.